sleep with others.
Danke, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Es sind echt viele Leute hier. Das finde ich natürlich auch schön, macht die Aufregung aber gar nicht besser. Ich bin Lisa. Ich habe bis vor einem Jahr meine Meisterschülerinnenprüfung abgelegt an der Hochschule für Bildende Künste hier und habe euch jetzt erstmal 4 Minuten. Ich werde durchgehend zu dem Video, was hier kommt, sprechen. Das ist sozusagen so wie mein Anhalt im Kopf. Und ich habe hier erstmal 4 Minuten von meinen Lieblingsspielzeugen mitgebracht, die aber jetzt erstmal mit diesen... Genau, also ich stelle euch erstmal meine Lieblingsspielzeuge vor. Und danach werde ich darüber reden, warum explizit diese Spielzeuge gar nicht so viel explizit mit dem, mit dem Konzept zu tun haben, zwischen analoger und digitaler Kunst zu existieren. Am Ende soll sozusagen so ein bisschen rauskommen, dass ich die These vertrete, dass keine Kunst, die man heutzutage tut, überhaupt noch zu definieren, also als nur analog und nur digital. Also
cool.
Das gibt es meiner Meinung nach nicht mehr.
Sehr gut.
Deswegen, hier im Hintergrund wird jetzt dieses Video laufen, von meinen Lieblingsspielzeugen, wie gesagt. Und ich habe an der Hochschule für Bildende Künste damals angefangen und 2010, also echt schon lange her, und habe halt wirklich mit Malerei angefangen, Malerei und Grafik. Und bin dann aber irgendwie sehr, sehr schnell drauf gekommen, ich habe halt Bilder gemacht mit Digitalfotografie und habe dann die Bilder, man nennt das auch Druckerkunst oder Plotterkunst, habe die ausgedruckt und plakatiert auf Leinwände. So, da sind sehr schnell diverseste Professoren auf mich zugekommen und haben gemeint, naja, das wäre eher so Medienkunst, ne? Ich würde ja nicht malen und so weiter und naja, sollte ich da mal gucken, vielleicht woanders hinzugehen. Warum ich jetzt mich hier selber so abbilde, es beruhigt mich im Übrigen, mit mir selber zu interagieren. So, und diese schweren Hände, die ich da habe, die noch von Polizeimonster-Aktionen stammen, sollen so ein bisschen zeigen, ich habe keine Skills. Ich habe Ideen, so, und eigentlich lebt jedes Kunstprojekt, was ich halt anfange, davon, dass ich mich vernetze. Dass ich halt wirklich Leute frage, ey, ich habe da diese Idee, so und so, sollte es eventuell aussehen? Und dann kommen die Leute zu mir, wir finden Kompromisse und am Ende kommt halt das raus, was es sozusagen ist. Ihr werdet mich öfter hier sehen mit diesen Händen, die so ein bisschen einfach dastehen. Hey, so, I have so heavy hands. Und ja, wer sozusagen alles mit dazu zählt, ich will gleich mal am Anfang Christian Sylvester Seemann benennen. Ohne den wäre so gut wie in den letzten Jahren gar nichts gelaufen bei mir. Nichts. Also, und natürlich meinen lieben Freund Ulrich Klose, der sich auch immer schwerst ins Digitale reinhängt, um Dinge sozusagen zu verwirklichen für mich. Ja, ins Digitale bin ich dann so nach dem 3. Jahr in der Kunsthochschule vollkommen reingerutscht mit jeglicher Art von Kameras, die ich irgendwie auch noch annähernd finden konnte. Alles digital, so, aber es ging mir gar nicht wirklich um die Kameras und das irgendwie digital abzuladen. Ich habe das dann einfach ausgedruckt, was ich mit den Kameras gemacht habe und habe das dann einfach plakatiert. So, und das ging dann halt weiter. Und jetzt meine schlauen Zettel hier. Digitale Kunst lässt sich in ihrer Bandbreite nämlich schwer fassen. Programmierung und Technologie mögen das Ganze dominieren, aber letztendlich das, was in der Erscheinung rauskommt, ist in alle Sparten der Kunst einzuordnen. Ob das Malerei ist oder ob das Drucken ist oder sonst was wirklich physisch Anfassbares, es zählt halt irgendwie alles zusammen. Und an diesem Punkt möchte ich sehr, sehr gerne ansetzen. Hier sieht man im Übrigen meine Arbeit, die unglaublich langweilige Welt eines Sekundenzeigers. Da habe ich einen Sekundenzeiger mit einer Kamera ausgestattet. Das ist der Panzer, der als Induktionsspielzeug diente und auch mit Kameras ausgestattet war. Man sieht, das Ganze war am Anfang echt so eher Spielerei für mich. So, ich wollte spielerisch mich dem Ganzen irgendwie entgegenbringen und habe halt wirklich alles... natürlich auch nicht gerade sehr umweltbewusst bestellt, was es irgendwie im Internet gibt, an Kleinkameras, Kugelschreiberkameras, alles, was wirklich an winzig kleinen Kameras gibt, die ich an Objekte hängen konnte, damit ich gucken konnte, was die Objekte sehen, sozusagen. So, also in dem Feld habe ich sozusagen angefangen und bin dann so ein bisschen weitergegangen und Genau, also jetzt geht es sozusagen direkt in den Vortrag rein. Das war ein Weihnachtsvideo, was ich gemacht habe. Ist natürlich auch ein bisschen illegal wegen Urheberrecht, ne? Für Freundinnen, weil wenige die Zeit haben, diese typischen Weihnachtsfilme zu gucken, habe ich die einfach alle übereinander geschnitten und habe so einen 10-Minuten Weihnachtsfilm für alle gemacht. Und von diesem Film wird es dann auch übergehen in mein aktuellstes Projekt, was ich sozusagen habe, nennt sich die 15-Sekunden-Videothek. Ich habe Videos gesammelt, die habe ich teilweise geschenkt bekommen, teilweise habe ich sie ersteigert, sind insgesamt 500 Stück. Das ist unser Flinter Art Space, den wir auf der Rudolf-Leonhardt-Straße haben, wo ich meine Videothek präsentiert habe mit meiner Freundin Anna, die aufgelegt hat. Und in dem ganzen Projekt geht es darum, wie schaffe ich es, digital diese Videokassetten, den Inhalt der Videokassetten, nicht das Äußere, so zu transformieren, dass ich rechtlich noch auf dem richtigen Weg bin. Aber ich will es halt nicht überspielen. Also ich will nicht nur diesen ästhetischen Effekt haben, sondern ich will wirklich an den Punkt kommen, wo Leute sagen würden, hier Urheberrecht ist sozusagen jetzt ausgeschaltet, das ist so künstlerisch, wir sehen die klauen hier nicht von anderen. Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, ne? Aber ich arbeite schwerst daran und das wird sich jetzt auch im Medienkulturzentrum noch eine Weile ziehen. Wir sehen hier sozusagen im Hintergrund von Anna Visuals, die ich mit den Videokassetten gemacht habe dazu, mit einem relativ alten Videoschnitt, also explizit für Analog-Videokassetten. Pult, wo man das sehr, sehr, sehr gut abmixen kann. Ne? Ist natürlich alles Effekt, mir bewusst, aber es geht so ein bisschen darum, wie viel Effekt braucht man, um das auszuhebeln, sozusagen. Und ist sehr, sehr spannend, hatte ich auch schon Medienrechtsvorträge zu und das passte gerade ganz gut zu dem, was wir am Ende gesehen haben mit diesem Weihnachtsvideo, weil da hatte ich nämlich meinen ersten Ärger bekommen mit Urheberrechten. Ja, man sieht, ich habe immer sehr viel mit Anwältinnen zu tun und das entwickelt sich auf jeden Fall gerade und dieser Kontext von diesen analogen, ich stehe übelst auf analoge Medien, also es ist, ich liebe Videokassetten, ich finde das Medium geil, ich finde es toll, die in der Hand zu haben. Zu der Videothek, deswegen heißt die 15-Sekunden-Videothek, gibt es dieses Projekt, das hat Eddie, kennen wahrscheinlich ein paar von euch, ne? Hat Eddie mit Chris zusammen für mich gemacht. Ich bin zu den beiden gekommen, also zu Chris, und er hat dann Eddie mit reingeholt und habe gemeint Folgendes, ich hätte gern einfach einen Videorekorder, der nach 15 Sekunden, also hier laufen gerade Pornos, deswegen habe ich mich ein bisschen davor gestellt, der nach 15 Sekunden einfach jegliche Art von Video wieder ausspuckt. 15 Sekunden, ja, wir wissen, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen durch Digitalität sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Es wurde gesagt, im Jahr 2015, 8 Sekunden schafft ein Mensch auf Social Media noch, sich auf was zu konzentrieren. Ich habe mich auf 15 jetzt mal beschränkt, weil Instagram und alle Medien irgendwie auf diese 15 Sekunden rauslaufen und weil auch YouTube über das neue Urhebergesetz jetzt diese 15 Sekunden rausgebracht hat und ich habe mich auf die 15 Sekunden fokussiert und ich will nochmal sagen, egal was für Ideen ihr habt und egal wie komisch einen Leute angucken mit diesen Ideen, immer teilen. Also gerade Metaknoten e.V. ist halt echt das Beste dafür, was es gibt. Ich war am Anfang auch ein bisschen zögerlich, weil ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich denken Leute nie, dass ich bekloppt bin, wenn ich da jetzt reinschreibe, ich möchte gerne, dass 15 Sekunden ein Videorekorder läuft. Aber nein, das war gar nicht bekloppt. Leute fanden es sehr, sehr gut. Und deswegen will ich nochmal anpreisen, diese gesamte Plattform, die Alvin auch geschaffen hat, echt so positiv, hat mir jetzt echt sehr viel umgesetzt und sehr, sehr mega, habe dadurch auch auf jeden Fall sehr viel Videorekorder bekommen und die Umsetzung ist halt wirklich sehr, sehr, sehr großartig. Ja, wie gesagt, 15 Sekunden Pleasure, bei Porn ja ähnlich, deswegen habe ich mich explizit dafür entschieden, Pornos neben diesen Videorekorder zu legen, die ich natürlich auch geschickt bekommen habe. Ja, weil das ja ähnlich sozusagen abläuft. Ja, mit dieser Videothek will ich gleich mal weitergehen. Genau, Film auf Rolle, manuell digitalisiert. Das war auch ein sehr langes Ding. Habe ich mal im Octagon in der Hochschule für Bildende Künste präsentiert. Ich hab immer so eigene Archive. Das ist halt das Allerwichtigste. Das soll ich auch immer sagen, meinte ein Anwalt zu mir, dass ich aus Archiven arbeite, weil das immer so einen gewissen Rechtsschutz bietet. Ich habe Archive, die auch auf Super 8-Filmen basieren und habe dann halt meine lustigen Devices, die mir dann sozusagen auch helfen, das manuell zu digitalisieren. Ihr habt gerade gesehen, dieser Film kommt aus den 20er Jahren, heutzutage. Und ich habe mich durch den ganzen Raum bewegt, um diese Spule unter diesen, ich weiß, Alvin hat auch sowas, so ein schönes USB-Mikroskop. Genau, um das halt vollkommen da durchzuziehen, um den Film sozusagen manuell digitalisiert zu haben. Am Ende hast du halt kein scharfes Bild mehr. Aber letztendlich ging es mir um diese Handhabe, weil was ist Arbeit? Es wurde immer so gesagt, Digitalisierung bringt irgendwie mehr Effizienz. So, mehr Arbeit, mehr, nö. Aber bis 2017, wo die latesten Statistiken hier haben, ist halt nichts davon passiert. Nichts. Also es ist nichts schneller geworden oder sonst irgendwas. Es ist halt wirklich stetig geblieben, ne? Und ich fand das irgendwie so spannend, dass mit so einer gewissen Form, diese Digitalisierung mit so einer gewissen Form wirklich von körperlicher Arbeit zu betreiben, die sie da sozusagen nochmal diesen, ja, Rundumschlag bringt. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ihr kennt wahrscheinlich diese großen, dicken Filmspuren. Und ich hatte ganz, 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 ganz viel davon. Und dann konnten sich Leute halt diesen sehr unscharfen, handdigitalisierten Film angucken. Und da hatte ich auch nochmal Proposal für. Die Kritik sozusagen an dem Ganzen ist halt wirklich diese Smartphone-Bewegung und dieses, dass Arbeit halt, dass Digitalität nichts damit zu tun hat, dass sich Arbeit minimiert oder sowas, sondern dass es halt trotzdem genauso viel bleibt, letztendlich. Ja, das läuft jetzt hier noch ein ganz kleines Stückchen. hat irgendjemand Fragen bis zu diesem Punkt? Wir kommen.
Darauf zu sehen.
Das nennt sich Frauen bei der Apfelernte. Ach so, ja, genau. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Meine gesamten Archive, die ich habe, handeln, weil ich auch einer großen feministischen Bewegung angehöre und deswegen, wie gerade gesagt, glaube ich, hier auch ein bisschen eingeladen wurde. Meine Archive basieren hauptsächlich auch darauf, was halt ich sagen würde, was viel mit Frauen zu tun hat, ob Frauen jetzt das Motiv sind oder Frauen Videokassetten aufgenommen haben oder. Es gibt halt sehr viel Spannendes zu entdecken, was auch einfach Psyche angeht, so, was halt da so passiert. Und du siehst halt wirklich das gesamte Videoband, nur schaukelnde Kinder mit zwei Frauen, die nebenbei Äpfel pflücken. Das gesamte Band, also alles, was ich da abziehe über Stunden hinweg, ist explizit das, ja. Und es war mir irgendwie wichtig, das dann nochmal so rauszuholen, genau. Und das, wie gesagt, so analog wie möglich zu führen, weil ich es so absurd finde. Ich will diese Absurdität einfach von diesen Arbeitsschritten und Digitalität und genau.
Darf ich kurz noch was
sagen? Natürlich.
Schnitt war ja auch oft eine Arbeit von Frauen tatsächlich. Also die ersten Bereiche, wo Medien irgendwie stattgefunden haben, Fernsehen und so weiter, Kino und so. Das waren, wo eher Regie, Kamera viel Männermetier war tatsächlich der Schnitt ein Platz, wo Frauen eingesperrt wurden. Also es gab schon so eine Frauendomäne im Schnitt ganz lange.
Die ersten surrealistischen Filme, die jemals auf den Markt gekommen sind noch vor Dali und Brunel und so weiter, sind halt Frauen gewesen. Der erste surrealistische Film, der jemals rausgekommen ist, ist von einer Frau gemacht worden. So. Ich habe auch gerade eine Freundin, die an der TU darüber referiert und auch Doktorarbeit darüber schreibt. Und wahnsinnig spannend, also das mal zu sehen, weil es ja schnell, also männerdominierte Linie, stimmt halt gar nicht. Also null. Es ist halt bloß, Frauen haben weniger Sichtbarkeit für diese Art von Arbeiten gekriegt und kommt jetzt alles hoch. Also kommt jetzt wirklich alles hoch, wird wieder hochgespült. Leider sind die meisten schon tot. Aber wir können das alles mitnehmen. Diese.
Die macht ja auch noch Kunst.
Diese, genau. Wir können das alles auf jeden Fall noch mitnehmen und das auch erzählen, dass es halt so ist. Und persönlich finde ich auch ganz, ganz wichtig, genau.
Ich habe eine Frage zu der Urheberrechtssache sozusagen. Also weil ich gerade auch im musikalischen Bereich, ich habe halt nicht wirklich Ahnung. Ich weiß auch nicht wirklich, wo ich bin immer sozusagen, ich lege mich immer in diese Bequemlichkeit der großen Unsicherheit rein, es nicht zu wissen genau. Dann höre ich mir mal so 1,2 Vorträge an von irgendwem, raff nischt, und denke immer so ein bisschen, dass einfach, zumindest im musikalischen Bereich, dass irgendwie einfach alles schlimmer wird, sozusagen. Also, dass es immer alles restriktiver wird und aber trotzdem gleichzeitig auch bei den unterschiedlichen Medienangeboten und Konsumverhalten auch alles immer mehr durcheinander wird. Also, wer jetzt Content Creator ist und sowas und
da. Nee,
würdest du sagen, dass, also würdest du sagen, dass es im Film, dass es so ähnlich ist? Also, dass es auch irgendwie schlimmer wird?
Ja, also ich fand hier draußen auf so einer Bank im Hinterhof, da wo geschweißt wurde, klebte so ein geiler Sticker, Urheberrecht und Zensurheberrecht, genau, Zensurheberrecht wurde daraus gemacht. Ist nicht so richtig meine Perspektive, weil ich will keine Wertung irgendwie da reinbringen, weil da macht man sich nur blöde. Es wird halt spannend ab dem Punkt, wo man das versucht irgendwie zu umgehen oder rechtlich so zu schaffen, dass es halt geht. Ab dem Punkt wird es halt spannend, weil dann kommt die Kunstfreiheit mit rein. Ja. Und am 27.05. im Medienkulturzentrum gibt es nochmal einen Vortrag von Sven Hörnig, ein großartiger Medienrechtsanwalt, der redet so, dass alle es verstehen. Alle. Okay. Es ist entertainend, er bindet Leute mit ein. Das ist wirklich großartig. Seine Frau ist auch Künstlerin. Ich glaube, deswegen hat er auch so ein bisschen so dieses so um die Decke denken und so ein bisschen rüberbringen, das einfach das Vermitteln von dieser echt trockenen Sache hat er einfach super, super krass drauf. Und explizit da könnte ich jetzt auch nochmal einladen, weil ihm geht es um Samples. Also hauptsächlich geht es ihm um Musik. Mhm. Er selber hat auch erst angefangen, Urheberrecht zu studieren. Nachdem er halt Mucke gemacht hat und festgestellt hat, er kriegt einfach nur Ärger. Er hat Mucke zu Filmen gemacht und kriegt einfach Ärger dafür. Und dann hat er das halt auch dann weiterverfolgt. Und
Sven Hörnig aus dem Medienkulturzentrum. Genau, perfekt. Da kommt er in den
Kulturzentrum. Ach echt? Wer kommt denn? Hey, Christina! Ich habe gerade von euch gesprochen. Ja, genau, also die Videothek wird sozusagen ins Medienkulturzentrum wandern, wo ich mich dann noch weiter damit beschäftige, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wirklich dieses gesamte Archiv einfach öffentlich machen kann. Man muss sich auch mal überlegen, wie viel es kostet, Videokassetten zu entsorgen, wie schädlich das auch für die Umwelt ist. Und ich kenne kaum jemanden, der nicht sagen kann, ich habe nur Videokassetten zu Hause oder sowas. So, das meiste landet in irgendwelchen zu verschenken Kisten, wird am Ende eh dann nur verschrottet. So, und das Ding ist halt, eben, ich will, sehr, sehr viele Künstlerinnen gehen mit dem Material der Videokassetten um. Finde ich auch richtig, richtig top. Aber irgendwie interessiert mich halt wahnsinnig dolle der Inhalt. Es ist super, super, super spannend zu sehen, wie Leute geschnitten haben. Auf einer Videokassette. Du kannst Charaktere ablesen. Du kannst wirklich gesamte Charakterbilder aufschreiben wie sind Leute drauf gewesen? Was war denen wichtig? So, warum ist jetzt zwischen der Hochzeit von Petra und Jan auf einmal Kevin allein in New York und dann hinten dran tierisch gecuttet? So, also das ist so. Also es macht halt, ja, es macht halt schon einiges aus. So. Es ist auf jeden Fall super, super spannend und ich finde, dass, wie gesagt, ich habe die zwei Sachen hier explizit angefangen, weil sie halt wirklich so dieses Abziehbild von analog sind. So, Videokassetten sind gerade eben mega in, dieser Effekt einfach, viele haben es auf dem Handy. Selbst der Anwalt Sven Hörnig hat gesagt so, oh, ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich mir diesen Filter runtergeladen habe für diverseste Sachen. Also es ist halt mega in, Videokassetten, top, schön eingeschlagen in Zahn der Zeit. Und Super 8 Filme habe ich, wie gesagt, auch en masse und ich bin immer noch dabei, die so auf diese Art und Weise zu digitalisieren, einfach mit der Hand und den simpelsten Mitteln, wirklich, also es kostet sozusagen kein Geld, nur Energie und genau.
Ich habe eine ganz kurze Frage,
natürlich,
weil du gerade sagst, simpel und einfach zu der Möglichkeit der Digitalisierung, weil das, die Unschärfe kommt ja jetzt, weil ja der Shutter fehlt. Ne?
Natürlich, nur genau.
Und ob man den nicht jetzt so ganz einfach noch mit dem Strobo vielleicht erzeugen könnte, dann hätte man ja. Also ich frage eigentlich eher,
deswegen sind wir hier. Top, mach mal.
Nein, ich glaube, die Unschärfe ist ja auch gut, ne? die Fehlerhaftigkeit. Das will sozusagen
sich schnell durchziehen.
Gar nicht mehr, als, also mit Mühe nur zu sehen ist noch, was eigentlich da drauf ist wahrscheinlich auch.
Total, aber irgendwie geht es mir auch so ein bisschen drum. Wir kommen dann auch gleich nochmal zu dem Thema wirklich explizit Bild. Weil ich habe ja auch das ganze Studium angefangen mit nur sozusagen Bild, also Fotografie, kein Film, so nix. Und das waren so die ersten Sachen, wo mir aufgefallen ist, ja, ne, Film ist ja auch bloß Bild. So, logisch. Und mir ging es aber immer so eher um dieses einzelne Bild. Ich mochte diese Rolle, ich mochte mir jedes einzelne Bild anzugucken und ich fand es ab dem gewissen Punkt dann auch spannend, wieder diesen Film draus zu machen, aber ganz anders. So, weil letztendlich, ne, ich Persönlichkeitsrecht, jetzt sind wir wieder im Recht, die Leute, die da drauf sind, sind wahrscheinlich in den 20er Jahren schon tot. Ich weiß nicht, ob der oder diejenige, die das gefilmt hat, schon tot sind und so weiter. Also es sind alles so, es ist ein wahnsinnig spannender Rattenschwanz. Ich sag mir das nicht, um mir selber Probleme zu machen, aber ich liebe diese Probleme. Ich liebe mich damit auseinanderzusetzen und die auszufrickeln irgendwie. Und das ist halt, find ich, das macht das Ganze halt so spannend. Und genau, also wir haben hier noch was Ähnliches. Mhm. Genau, 2019. Das hat auch eine Freundin von mir dann in der Zeitung sogar publiziert, wo ich mir so dachte, Mensch, auch mutig. Das sind Filme. Man muss sich vorstellen, ich habe mich vor meinen Beamer gesetzt und habe mir Filme angeguckt aus dem Pop, so, die nur von Frauen gemacht wurden. Also dazu zählt zum Beispiel Marie Antoinette, Sofia Coppola, also sehr, sehr populäres Beispiel, aber auch weniger populäre Beispiele, Mia Svarenska aus Schweden und so weiter, die halt, wie gesagt, gerade jetzt aktuell super geniale, also Filme machen, beziehungsweise Popfilme, also einfach Erfolg haben mit ihren Filmen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mit meinem Handy einfach random, habe mich hingesetzt, also wie Stop-Motion halt einfach Bilder immer wieder und rangezoomt und geguckt, was gefällt mir an der Stelle und habe dann sozusagen ganze Filmrollen, habe das dann ausgedruckt über so einen kleinen Mini-Plotter und habe dann den gesamten Film nur mit den Stellen, die ich halt am geilsten finde, auf Rolle. Und diese Rollen sind teilweise bis zu 20 Meter lang und also sehr, 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 sehr lange Rollen. Und das ist jeweils immer sozusagen in einem Konvolut ein Film. Also das ist alles sozusagen da oben Marie Antoinette, so. Also alle Stellen, die ich halt besonders toll fand, so einfach und so weiter. Und das ist sozusagen eine ganz individuelle Ansage, also eine ganz individuelle Hommage an die Filmemacherinnen. Und genau, das war dann auch alles da drauf. Urheberrechtlich unendlich schwierig. Aber Hommage darf man machen. So, ich benenne jede einzelne, das Ganze, jetzt kommt's wieder, jetzt nochmal doppelt gemoppelt, wurde dann abgescannt, um wieder einen Film draus zu machen. Genau. Ja, das habe ich von derjenigen, die das da versucht hat, mit so einem Handscanner zu machen. Also wir haben es mit verschiedenen Scan-Möglichkeiten probiert. Und weil ich es ja so simpel und easy wie möglich halt liebe, ne? Haben wir dann versucht, einfach die Rollen per Hand halt abzuscannen, um, wie gesagt, da wieder Film draus zu machen. Hier sehen wir gerade auch Marie Antoinette. Kann es jemand erkennen?
Naja, Gott sei Dank nicht. Oder, also.
Genau, also das Ganze läuft, wie gesagt, damit es rechtlich top bleibt und ich sowas halt auch öffentlich zeigen kann, weil ich lebe auch davon, dass Leute anfragen, kann ich das zeigen und dann gibt es halt kleines Geld dafür, ne? Ist halt wichtig, dass Leute öffentlich zeigen können. Und deswegen, bis jetzt, wo kein Kläger, dann, ne, hat das sehr gut funktioniert. Auf der Suche nach Licht habe ich damals für die technischen Sammlungen gemacht, den ihr Konzept hieß so, auf der Suche nach Licht. Und da geht es halt auch wieder um das Bild. Ich habe ein Archiv auch von Fotografien, so wie man Super 8 Filme sammelt, Videokassetten, und ich bin ein Messi. Sammle ich natürlich auch alte Fotos und mich hat explizit eine Fotoreihe von Unbekannt sehr, sehr, sehr fasziniert. Das waren Räumlichkeiten in einem Kurort und ich habe mir immer vorgestellt, selber in diesem Kurort zu sein und es war explizit auch eine Frau, das stand in dem Fotoalbum vorne, die diese Fotos auch gemacht hat in dem Kurort, wo sie Mutter-Kind-Kur hatte, in den 60er Jahren, DDR. Und ich habe diese Bilder genommen und habe verschiedene Lichtpunkte einfach draufgelegt, weil, also man kann es sich mal angucken, und das dann einfach hochgepitcht durch verschiedene, wovon das immer kommt, weiß ich gerade nicht, sorry. Hab das dann einfach durch verschiedene Effekte und verschiedene Lichtpunkte durchgehauen und versucht, diese Fotos so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Also das sind alles, wie gesagt, nur Lichtpunkte umgedreht und da gibt es ganze Serien davon, wie ich versucht habe, dieses Zimmer, es ist ein einziges Zimmer, was dort auf zwei Fotografien existiert und ich habe mich da so rein verfressen. Ich wollte einfach nur wissen, wie sieht dieses Zimmer wirklich aus? Wie sieht dieses Zimmer aus, wenn dort wirklich Licht drin ist? Und ja, dieser Umkehr, weil es ist ja eine Fotografie, ne? Es ist ja eigentlich schon Licht. Und dieser Umkehrpunkt, dann einfach zu gucken, was passiert, wie könnte dieser Raum halt irgendwie wirklich sein, wenn das so gewesen wäre und so weiter. Ich liebe diese Unschärfen. Also finde es halt irgendwie auch gut, wenn man nicht mehr da so richtig weiß. Es ist ja halt auch mein Empfinden, was ich mir vorstelle. Hier können wir noch die Waschbecken schemenhaft erkennen. Genau, und da geht es halt um diesen Umgang einfach nur, wie komme ich wieder auf dieses Ding von Bild und Film und wie kriege ich das wieder raus und das ist ja auch eine fremde Fotografie, eigentlich müsste ich erstmal rausfinden, wer die gemacht hat und so weiter und so fort, aber ich nehme es mir halt einfach und stecke es wieder in das Archiv rein.
Weißt du, wo dieser Ort sein kann?
Ich glaube, das stand am Anfang, welche Kuranstalt das ist. Genau, weil das steht meistens in diesen Fotoalben vorne drin. Also wenn man so richtig nach Fotoalben wühlt und guckt und das sammelt, so, dann sieht man das auch. Und explizit bei diesen Fotoalben geht es mir auch um Frauen im Osten, weil sehr viele halt zur Kur gefahren sind damals. Und es hatte natürlich auch den Grund, dass du halt arbeiten musst, also viel können, aber du musstest halt arbeiten, ne? Auch als Frau, auch wenn du Kinder hattest. Hattest dann halt trotzdem keine Alimente und natürlich musst du dann halt irgendwann zur Kur. Also anders funktioniert das nicht, du bist halt sonst durch. So, und das fand ich explizit an dem Thema irgendwie am spannendsten. Da oben sieht man noch die Fotografin.
Ach, krass.
Im Spiegel, ja. Also es ging mir, wie gesagt, also es sind immer bloß ganz kleine Teile dieses Fotos und aus irgendeinem Grund wollte ich ganz genau wissen, wo diese Frau ist in dem Raum und wie sie das so empfunden hat und so weiter und so fort. Genau. Das war auf der Suche nach Licht. Jetzt müsste es eigentlich direkt in dieses Ding, weil... ja, sorry.
Ja, Licht gehört dazu.
Genau. Von den Fotos ging es dann, weil es ja ein festes Bild ist, direkt über zu, ach Mensch, ich finde ja auch feststehende Bildschirme, alles ist ja auch wie so ein Bild einfach, es ist fest, es ist da. Und dann habe ich angefangen... mich so ein bisschen weiterzuentwickeln von diesem physischen Medium der Fotos und diesem eher schon so ein bisschen nostalgisch-romantischen von diesen Filmen und so weiter, ja, Bildschirme übergegangen. Ne? Das erste, was ich halt genommen habe, waren Handys und habe dann... Geht das noch? Egal. Habe dann sozusagen über Stunden meinen Instagram-Account einfach beobachten lassen von eben wieder diesem Tool, womit ich da auch diese Streifen versucht habe zu digitalisieren. Super günstiges BIMI-Tool, muss man wirklich dazu sagen. Aber, aber es bringt halt wirklich die Idee rüber einfach. Und mir geht es meistens nur um diese Idee, weil die Umsetzung... 1000 Menschen können das besser, wie gesagt, ich mit diesen zwei Mega-Händen Ja, es geht sozusagen wirklich nur um diese Idee. Oder nicht? Ich weiß gerade nicht, ob das Play macht oder nicht.
Ja,
genau. Und habe jetzt sozusagen über Stunden hin, also nicht Stunden hinweg, sogar Tage hinweg, einfach mein Handy unter dieser Drehscheibe gehabt und diesen Bildschirm einfach nur abgefilmt. Das Ganze hat dann letztendlich darin geufert. Ich will nochmal betonen, das sind keine Visuals oder sowas. Also ich bin erst mit der Videothek, die ich da hatte, in diese Richtung gegangen, das irgendwie mit Musik oder sowas zu kombinieren. Es sind halt wirklich immer bloß so Zwischenschritte von, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Bild um? Wie gehe ich einfach mit wirklich statischem Bild? Wie kriege ich das wieder zurück zu einem Film? Wie kriege ich einen Film zurück zu einem Bild? So, und es funktioniert immer mit diesem digitalen Tool, was man halt hat. Und einfach... Dieser Übergang ist mir irgendwie super, super wichtig und damit halt auch zu sagen, wenn wir mal überlegen, jetzt kann ich mir mal zitieren, in den 1955er Jahren ist sozusagen diese Form von digitaler Kunst erfunden worden. 1955 bis 1975 sind diese Basics halt geschaffen worden von dem, was wir, also oder KünstlerInnen oder je nachdem, wonach ihr euch alle definiert, sind diese Basics halt geschaffen worden, ne? Dass halt sich jemand mal wirklich drüber Gedanken gemacht hat. So einen schönen Satz, das ist ein Zitat von François Morlet. Ich mag es, wenn meine Werke jenseits von technologischen Spielereien, also ich würde mal sagen, das, was wir hier gerade von mir gesehen haben, das sind technologische Spielereien. So, aber von technologischen Spielereien das Prinzip des Digitalen selbst im Analogen deutlich werden lassen und vielseitige Wechselbeziehungen zwischen den Polen entstehen lassen. Und das ist halt immer das Spannendste, wenn man halt wirklich sieht, oh mein Gott, das ist ja wirklich was richtig hart Physisches, mega alt, so, und dann wird das auf einmal zu so einem, ja, nennen wir es mal, zusammengemixten Kauderwelsch, so, aber der Mensch sucht halt dahinter irgendwie, ne? Man sucht diese Spannung zwischen was bewegt sich, was ist das Bild und so weiter. Und von dieser Art von, also von dieser Idee von Bild auf dem Screen, ich beobachte das Bild auf dem Screen, ich beobachte das Bild auf dem Foto, dachte ich mir dann irgendwann noch so, weil ich bin eine sehr, sehr krass politische Person, also ich würde mich auch als Aktivistin bezeichnen, kam dann irgendwann noch diese Idee, hey, folgendes, Brust für alle, kennen das Leute? Das ist, also existiert unter einem Hashtag, gibt es in Dresden auch eine ganz, ganz tolle Gruppe, geht wirklich darum, so Männer dürfen oberkörperfrei sein, ganz easy, Frauen nicht. So, Nippel müssen überall, auch auf Instagram, überall immer verdeckt sein und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, ja, jetzt sammelst du mal Brüste, so, bei Freundinnen und so, halt normale Brüste, ne, oder unnormale, ist ja auch egal, es ist auch immer normal, so, und es ist vollkommen Wumpe, so, ich habe einfach diverseste Freundinnen gefragt, schickt mir bitte Bilder von euren Brüsten, so, weil ich würde die gerne einfach mitnehmen, auf eine Demo, so, zum Weltfrauentag würde ich gerne Brüste mitnehmen, und zwar ein bisschen sogar nach dem Weltfrauentag, und, oder Weltfrauenkampftag, feministischer Kampftag, nennen wir es heutzutage, sorry. Und genau, hab dann, wie gesagt, so mega Powerbanks mitgenommen, um den Screen zu betreiben und bin dann mit dem Screen als digitales Demoschild halt einfach mitgelaufen. Ich wollte das hier mit anbringen, weil ich es ziemlich cool fand und weil das Internet das überall gesperrt hat und man es halt nicht mehr wirklich so sehen kann, ne? Aber es ist halt, na, das sieht man nicht so toll, aber es ist halt überall mit dabei gewesen und genau, ich fand, wie gesagt, dieses digitale Demoschild. Ja, ja, war halt immer mit am Start und ich empfand, es passt halt vielleicht auch gut zu der Veranstaltung, so mit diesem Switch. So, ich wollte halt jetzt nicht wirklich jedes Bild ausdrucken und also ich switche immer so ein bisschen zwischen dem Gedanken, oh, die Umwelt, und dann hast du trotzdem so eine Powerbank und wie machst du es jetzt? Aber ich fand es praktischer, weil ich halt wirklich sage und schreibe, hätte ich nie mit gerechnet, über 50 Brüste geschickt gekriegt habe. Und da dachte ich mir, nee, das machst du mit Screen. So, das switcht durchgehend durch und gerade als es Abend wurde, Gerade als es Abend wurde auf der Demo, war das halt wirklich, das war ein Hingucker schlechthin. Also das war richtig, 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 richtig gut. Ja, habe jetzt auch Förderung beantragt für das Anschaffen von diesen großen, man nennt es Power Stations, das sind keine Powerbanks mehr. Die haben den Screen über 6 Stunden am Laufen gehalten. So. Und also ein so ein Ding, ich hatte 2 davon, hätte ich gar nicht gebraucht so. Und das läuft mega. Also was man damit alles machen kann, nee, wirklich. So, das ist einfach großartig. So für jegliche Art von Aktivismus und die werden, ja jetzt gerade nicht wegen dem Mangel an Ressourcen, aber es wird halt auch immer billiger, sich sowas zuzulegen. Deswegen, deswegen also.
Das wird sich bald ändern.
Ja, nee, ich meinte gerade wegen Ressourcen und so, aber es hat sich in den letzten Jahren, gerade bei Powerstations, die lange über Stunden hinweg irgendwas halten, hat sich halt echt schon sehr, sehr, sehr viel entwickelt.
Also die Display-Technologie entwickelt sich ja wahrscheinlich auch immer weiter, sodass es vielleicht irgendwie, naja, vielleicht ein bisschen sparsamer wird oder so, aber egal.
Nee, genau, aber es ist
halt
auf jeden Fall
wichtig, dass man sich die Frage irgendwie hat. Ich meine, man verbraucht ja immer irgendwie dann nochmal eine Ressource, aber es ist halt Kunst, die man macht, und die hat ja halt auch einfach seine Daseinsberechtigung, so wie jedes andere Produkt sozusagen irgendwie Daseinsberechtigung hat oder eine Veranstaltung oder so. Braucht halt Ressourcen.
Nee.
Also die Frage ist wichtig, ja.
Auf jeden Fall. Und eben auch wegen dieser Ressourcen, die staatlichen Kunstsammlungen, ist vielleicht auch nochmal so ein, falls irgendjemand Kontakt oder Ideen hat oder sowas, das sind auch keine Menschen, die man nicht ansprechen kann. So. Zum ersten Corona-Lockdown, sehr, sehr viele Freundinnen von mir in einem super, super krassen Tief gewesen, weil Ausstellungen flöten gegangen sind, Gelder flöten gegangen sind, einfach alles flöten gegangen ist. So. Und explizit bei KünstlerInnen, die sehr bildnerisch arbeiten, also wirklich mit Malerei, mit Skulpturen, mit Performances und so weiter, war das halt echt ganz, ganz schlimm. Und da bin ich halt auch, die staatlichen Kunstsammlungen so digital stehlen, vor jedem Museum, was die haben. Und bin ich halt auch mit einer Freundin hingegangen, hab so gemeint, hier folgendes, lass sie doch einfach nutzen, ihr braucht doch keine Werbung für eure Museen, wenn die halt eh zu sind und blöd sind so. Und hab halt dann sozusagen gemeint zu meinen Freundinnen, hier gebt mir euer Portfolio. So, gebt mir einfach Repros von euren Sachen und die werden jetzt in der Stadt gezeigt und dann organisieren wir einen Rundgang und dann können wir uns das auf den Stelen vor den Museen angucken. Und das ist dann auch passiert. Fand ich sehr cool, dass das so easy ging. Und genau, das ist gerade vor der Hochschule. Es hat dann immer geswitcht. Also man durfte halt keine Videos hinschicken. Fand ich auch ein bisschen schade, aber das Bild ging halt auch und das ist von der Polizeiklasse Dresden, auch ein schönes Projekt. Genau, und dann war das so über die gesamte Stadt verteilt. Ist nochmal so in diesem Kontext von diesen Media Screens, wie kann man die auch nutzen, auch ein bisschen für Aktivismus und für diese Form von Sichtbarkeit. So nicht nur für sich selbst in der eigenen Bubble, sondern auch so. Und ich wollte das ja auch im Metaknoten nochmal sagen, die hier staatlichen Kunstsammler sind sehr, sehr offen für solche Ideen, auch sowas zu nutzen, was die halt eh haben. Und das nochmal mit reinzubringen, für auch eigene Werbung und so weiter, das ist auch relativ offen gehalten. Genau. Apropos staatliche Kunstsammlungen. Hier sehen wir den Ausstellungsraum des Oktogons. Die gesamte Arbeit wurde im Lipsius-Bau präsentiert. Ich hatte einen Job, weil Liebe lebt sich's nicht. Und zwar habe ich Überwachungsbildschirme angeguckt im Oktogon, wo der Goldene Engel oben auf der Zitronenpresse drauf ist, und bin dann irgendwann vor, weil nie viel passiert ist, ne, vor Langeweile so ein bisschen durchgedreht und habe dann angefangen, wirklich mit diesen Bildschirmen, diesen Überwachungsbildschirmen und auch dem, was eigentlich dahinter steckt, nämlich den künstlerischen Räumen, zu arbeiten. Und daraus ist das Buch der unvorhergesehenen Vorkommnisse geworden. Ist eine Videoarbeit, in der ich analog dann auch Leute zensiert habe, die auf den Screen zu sehen sind. Man sieht, ich habe denen dann schön Gesichter ausgemalt. Ich habe sozusagen die Überwachungsscreens einfach abgefilmt und dann sozusagen die Personen, die halt da waren, weil man das ja nicht machen darf, ne, übermalt. Die Screens, ja, Frau Kreinke fand das jetzt nicht so schlimm, dass die angemalt waren. Nee. Genau, da sitze ich. Ich habe mich auch schon selber zensiert. Und hier sieht man sozusagen diese Screens nochmal selber zusammengeschnitten von mir. Also die sehen natürlich alle so ein bisschen anders aus. Aber ich habe mich dann sozusagen selber so ein bisschen mit reingebracht mit diesem Pappkarton auf dem Kopf und bin durch diese, mit meinem Hund, und bin durch diese Ausstellung gelaufen und habe mich da, wenn man es so sehen will, auch selber ein bisschen inszeniert. Man muss wirklich dazu sagen, geht in das Oktogon, guckt euch die Ausstellung da an, weil dort ist teilweise nichts los. Weil die keine Öffentlichkeitsarbeit machen und sonst halt auch nie viel.
Aber echt, ich würde nur hingehen, wenn du da mit deinem Hund und einem Karton über dem Kopf halt rumläufst.
Genau, also ich habe halt dann sozusagen diese Überwachungskameras gefaked und habe die dann in eine andere Institution direkt gegenüber in den Lipsius-Bau mitgenommen und wurde dann da eingeladen, weil die das wahnsinnig witzig fanden, das halt irgendwie da nochmal zu zeigen, wo ich dann aber auch nochmal diese Screens von denen abgefilmt habe. Ja, was halt auch nochmal recht amüsant war. Genau, hier sieht man nochmal den Titel. ja, die besonderen Vorkommnisse der Wächter, weil ich bin ja die Wächterin und jeder, der diese Philosophie kennt, wer überwacht den Wächter? Das war damals auch die Zeit, wo die Polizeigesetze in Dresden, also beziehungsweise in Sachsen, erneuert wurden und dementsprechend noch vor den Gesetzen von 1939 liegen. Und ich mir sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, wer überwacht denn eigentlich die Wächter? So, ich stehe dort drin mit Kartons auf dem Kopf. Ich stehe dort drin, habe Zugang zu Büchern, wo das, was hier drunter steht, das sind alles Kommilitoninnen von mir, deren Kunstwerke teilweise zerstört wurden. Das sind nämlich diese Ereignisse dort. Und das sind halt alles Dinge, zu denen ich halt Zugriff habe, die ich verwenden kann, die ich natürlich alle hier in meinen Videoarbeiten verwende. Mich überwacht ja da keiner, ne? Also, ja, wer überwacht den Wächter, wer überwacht die Polizei, das hatte alles so einen gewissen Kontext so ineinander. Deswegen war mir auch diese Ästhetik von den Überwachungskamera-Videos halt sehr, 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 sehr wichtig. Und genau, war auf jeden Fall ein sehr spannendes, überraschendes Projekt. Und genau, wie gesagt, so spannend, wenn man jetzt keine... Ich will nochmal auf die Hände zurückkommen, die ich hier immer in den Videos anhabe. Wenn man keine professionelle Person ist, ich bin keine DWSI-Kraft, ich bin keine Sicherheitskraft, die irgendwo steht und dann irgendwie groß Dinge tun kann, also oder eine Einweisung kriegt, was passiert in so einer Kunstausstellung, wenn ich die dort überwachen soll oder so.
Das ist eigentlich, wenn jemand was mitnimmt und rausgeht.
Ja, was ist dann so? Also
das
ist,
es
ist... Genau, also es ist sehr spannend gewesen, also hier wieder dieser Umgang mit diesem digitalen Bild, diese Überwachungskameras, auch wieder mit der rechtlichen Seite und ja, Umgang eben auch mit dieser Benutzerinnenoberfläche einfach.
Hast du jetzt auch direkt was mit dem, weil ich kann den Text, was jetzt da drunter steht, halt mit
ich kann den Ton auch mal anmachen.
Mit den Kunstwerken von den...
Zum Zwecke des Aufladens ist verschwunden. 29.08.2012.
Das ist das Fake.
Nein, das ist ein Buch, da steht das alles drin.
Einmal das Geld, 10 Euro für Michael Klipphans Katalog, nicht in die Editionskasse, sondern in die richtige getan.
Das ist das Buch der besonderen Vorkommnisse.
Und das meinst du auch, weil ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst, mit dem Kunstwerk zerstört wurde.
Ja, also ich hatte Zugang zu die diversesten Sachen.
Lag zerknüllt am Boden, eine Ecke ist abgerissen.
Genau.
10.08.2013. Magdalena Rieger, ihre Arbeit liegt überlappt am Boden. Eine Ecke ist abgetrennt. Circa 11.55 Uhr. Sonntag, 11.08.2013. Circa 11.55 Uhr.
Ja, die WächterInnen dokumentieren das sozusagen in so einem Buch.
Köhler hat in der grauen Wachsplatte von Matthias Recht an der Wand herumgedrückt.
Also es ist schon absurd, was da alles passiert. Und als Wächterin hast du natürlich
vorhanden.
Den Zugang.
13.09 Uhr, Sonntag, 27.09.2013. Unbekannter kotzt auf die Arbeit. 11.30 Uhr, 13.08.2013. Schaden an Jakob Reinickes Arbeit festgestellt. Kleines Holzteil auf Glasplatte liegt umgefallen da. Glasplatte zerbrochen. 13.30 Uhr, Lizek Arbeit, 1.09.2013. Mit Fuß an DVD Player gestoßen. Diplom 2014, 24.07. Beim Öffnen der Ausstellung ist bei der Arbeit von Henkel im Senatssaal bemerkt worden, dass wohl in der Nacht ein Teil abgebrochen ist, eine Kabelverbindung gelöst wurde und somit die Arbeit nicht in Betrieb genommen werden kann. 9.08.2014, Zeichnungen von Klengel lösen sich von der Wand ab. 12.06.2015. Im Raum 1 unter der zugehörigen Loggia ist der Strom ausgefallen. Auch die Kameras sind aus. 2018, Diplom. Frau mit Karton auf dem Kopf. Auffällig. Auffällig. Auffällig.
Aber es ist sozusagen ein bisschen...
Auffällig.
Wie das gleiche Prinzip oder ein ähnliches Prinzip, wie du mit quasi mit Filmmaterial umgehst, hast du sozusagen den Textmaterial und dann die Kamera sozusagen ist dann sozusagen die Stimme, also deine Stimme und du ja, haust es sozusagen wieder durch deine ganz eigene Maschine sozusagen durch.
Ja. Genau, also irgendwie zieht mich dieses Material an, selbst wenn ich nur zum Lohnarbeiten irgendwo hingehe. Ich kenn's, es zieht irgendwie wirklich. Also.
Ja, du hast ja immer überall, also du hast ja so viel Material rumliegen, weil es wird ja auch wahrscheinlich viel. Immer mehr. Also.
Das ist, es ist wirklich unglaublich. Genau, also wir kommen dann auch langsam so, ich weiß, es ist viel, aber es zählt halt so alles unter ein, so ein Ding. Während Corona ist es ja dann natürlich auch so passiert, ne, konnte keiner mehr ausstellen und so weiter und dann kam halt so die ganzen Plattformen hoch und poppig, wie ich bin, habe ich dann auch mal geguckt, ach Mensch, kannst du ja deine eigene Galerie bauen, geil, es geht doch übelst easy mit so Baukastensystemen und so und hab dann so einen schönen Space gebaut, der hat von oben auch meinen Namen ergeben, ne? Also von oben als Grundriss drauf geguckt hat und dachte mir so, natürlich ist das so ein Raum, was machst du jetzt? Und habe halt alle meine Kumpels gefragt, auch Chris und Uli und ob die nicht einfach zum Thema Nähmaschinen des Grauens für mich Bilder hätten oder 3D-Sachen, die ich halt da einfach in den Raum einschleusen könnte. Und dann hat sich dieser Raum halt auch so langsam gefüllt, der Raum mit der Nähmaschine des Grauens. Das sind nämlich Nähmaschinengeräusche im Hintergrund. Und genau, habe diesen Raum da gefüllt, habe alle lieben Freundinnen auch benannt und dachte mir dann am Ende, jo Mensch, was machst du damit? Und habe dann durch Zufall ein Angebot von der Galerie Ursula Walter bekommen, dass ich den Raum, den digitalen Raum, im physischen Raum zeigen könnte. Und da dachte ich mir, oh, Mensch, ja ganz schön doppelt gemoppelt, aber irgendwie auch geil. So, wie gehst du damit um? Und habe sozusagen die Kumpels im Raum alle mitgenommen und habe die in den physischen Raum zurückgebracht. Und dann stand ich halt, wie gesagt, in der Galerie Ursula Walter. Ich weiß, dass Konrad auch mal mit da war und so weiter damals. Genau, und habe überlegt, wie kann ich da so mit diesem Raum umgehen, welche Tools, weil es ist ja einfach nur Kacke, so einen Link zu dem digitalen Raum da reinzuhängen und dann ist halt die Galerie leer. Und so weiter und habe versucht, diesen Link zu finden zwischen diesem physischen Raum und dem digitalen. Und das hat, hier Chris arbeitet, und das hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe auf das altbewährte Tool des hier automatischen Staubsaugers zurückgegriffen, diese kleinen, also hat bestimmt jeder auch schon mal mitgearbeitet, sehr populär, diese. Ja, diese Saugroboter, diese kleinen, ne? Und da habe ich einfach super easy, sieht man dann auch nochmal ein Handy drauf gespannt, welches aber in dem digitalen Raum eingeloggt war. Und das hat dann auf einen Beamer über einen Google Chrome Stick sozusagen nochmal ein Bild in die Galerie geworfen, wie sich der Staubsauger in dem physischen Raum bewegt, aber eigentlich im digitalen. So. Also. Also, genau, und dann konnte man sozusagen auch diese gesamten Arbeiten, sozusagen waren dann auch alle Freundinnen, die ich in diese, zum Spaß halt in diese selbstgebaute Galerie eingeladen hatte, sind dann wirklich in der Galerie gelandet. Also, und haben sich das dann auch ein bisschen in den Lebenslauf geschrieben, habe ich gesehen. Also, top, dafür ist es da, deswegen. Genau, ja, gar nicht wie lange das noch geht. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Was ich allerdings festgestellt habe, ist, dass sehr wenig, sieht man nochmal alle, die mitgemacht haben, dass sehr wenig GaleristInnen sich wirklich mit dem Thema der Digitalität auseinandersetzen, weil man schon so ein bisschen, also Mensch, dort schon sehr überfordert war. So, also ich hatte wirklich nicht viele Tools dort, also null, aber es fing schon an mit, ich kann darüber nichts erzählen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und da kannst du wirklich erklären. Die Leute sind einfach überfordert. So, wenn da das irgendwie nicht da ist, so. Also man sieht hier mal die Sicht. Ich hatte noch ein anderes Tool dort stehen. Das hat auch über eine Batterie funktioniert. Deswegen kann sich's drehen und muss nicht am Strom hängen. Das war so eine große VR-Brille. Und mich hat einfach mal interessiert, was die VR-Brille in dem Raum der Galerie sieht. Und hat auch immer angehabt, wenn die sich gedreht hat. Ist natürlich auch ein bisschen illegale Überwachung, ne? Aber hat mich.
VR-Brille ist eine Kamera drin sozusagen. Oder ja. Wusste ich jetzt einfach gerade noch nicht, dass in jeder VR-Brille eine Kamera. Ja. Ah ja, muss halt.
Ja, damit die weiß, wo die ist, damit
der genau.
fast nicht ah, ja, okay, okay. muss ja irgendwie dein Kopf getrackt werden. Ja, ja, okay, verstehe. Sorry.
Genau, ja. Die hat dann auch solche Glitches. Ivy macht so gerne Glitches, dachte ich, wir bringen schon mal mit. Das ist dieser kleine Roboter, so, der sich halt da durchbewegt hat. Der war im physischen Raum, aber hier oben sieht man VR-mäßig halt, das, hier fährt er durch den Raum. Das ist seine Perspektive in dem echten physischen Raum. Und jetzt haben wir ihn wieder digital da. Oh, wir sind so freakig. genau, also es ist einfach der physische Raum, wo er sich drin bewegt hat. Man muss sich aber vorstellen, dass er sich ja selber dann durch den Digitalen durchbewegt hat. Und ich fand das spannend. Das sind alles einfach so Ideen, Ansätze. Sie sind natürlich überhaupt gar nicht, dann kann man das sagen, weiter ausgeklügelt. Man könnte daraus halt auch noch so viel mehr machen. Aber diese Arbeit mit diesen Galeristinnen dort war wirklich nie schön, übelst anstrengend, also das kann man sich echt nicht vorstellen. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, sowas lieber im öffentlichen Raum zu machen und diese ganze Privatschiene halt irgendwie auch zu lassen. So, weil, also zumindest da, wo ich war, hier in Dresden, ne, ich bin nur gerne in Dresden, wir hier auch gar nicht weg, so. War das ein bisschen tricky, das irgendwie zu vermitteln und auch zu erklären, dass das halt auch wichtig ist und auch den Kontext halt herstellt von, hey, ihr wollt ja physisch hier auch noch existieren, aber gerade dürft ihr nicht aufmachen, wie kriegen wir das alles irgendwie zusammen? Also, dass das kein sich gegenseitig ausstechen ist, dass man im digitalen Raum arbeitet und im physischen, dass Digitalität niemals ein Ausstechen von Analogität ist, niemals. Das gehört einfach so fest zusammen. So, das geht eigentlich gar nicht. Aber die meisten Galeristinnen oder zumindest da, wo ich halt war, haben das schon als so, wie so Konkurrenz empfunden. Und das hat das Ganze irgendwie rein ideologisch ganz schön anstrengend gemacht ab einem gewissen Punkt. Weil das wie so ein, wie ich schon meinte, so ein Ausstechen halt irgendwie gewirkt hat. Ach, naja, dann kommt ja keiner mehr wirklich physisch zu uns und ne. Niemals, das würde niemals passieren. Ja. Menschen lieben Haptik. Das ist so, konnte ich, wie gesagt, einfach nicht verstehen. Aber habe mich auf jeden Fall dazu entschlossen, das weiterzuführen im öffentlichen Raum. Keine privaten Galerieräume mehr. Passt, finde ich, auch gar nicht so dolle. Richtig. Hab's mir und den anderen trotzdem gegönnt, das da machen zu können. Das ist auch eine echt schöne Galerie. Haben wir nochmal einen Klitsch von dem Staubsauger, als er durch den Raum gefahren ist. Ich habe dann auch angefangen, damit es auch für alle ein bisschen easier ist, diese Papp-VR-Brillen zu bestellen, damit sich auch Leute in dem Raum nochmal mit ihrem eigenen Handy, also ganz niedrigschwellig, das angucken konnten. Und genau, dann...
Ach, das
warst du? Ja, das war ich. Genau, das war nochmal so diese Übermittlung, das war eigentlich damals dieser digitale Raum, den ich da gebaut habe, war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt das sozusagen Digitalste, was ich je gemacht habe, weil dieses Analoge halt, bis auf dass ich das versucht habe, in eine Galerie zu bringen, halt gar nicht da war. Also dieses Analoge war halt wirklich in dem Fall nicht da und es war wunderbar zu versuchen, es in den physischen Raum zu bringen, um da wieder diesen Switch zu haben.
Aber ganz kurz, da war eine Nähmaschine zu sehen.
Genau, ja, das war eine gute Sega. Hm?
Ja, war die doch auch da. Da war doch physische Kunst anwesend.
Genau, also das
du
war...
Du hast gesagt, da war keine physische Kunst.
In dem Raum.
In dem Raum selber, also vorher, diese, ja. Ich habe ja den digitalen Raum gebaut.
Ja, ja, nee, ich habe das verstanden, aber da war ja jetzt auch zwei, da war noch ein anderes Objekt auch, oder?
Das war dann, als ich versucht habe, das in die Galerie zu bringen und sozusagen experimentell irgendwie versucht habe, diesen physischen Raum mit diesem digitalen Raum irgendwie zu verknüpfen, dass es auch eine gewisse Form von Logik folgt und nie einfach bloß so random ist, aber sieht schön aus, toll. So, also das,
ich habe das wirklich verstanden, weil ich habe, wenn ich dann... Also.
Jo, genau, und jetzt kommen wir auch zum Ende, sorry Leute. Ja, kennt das jemand?
Ja,
was ganz anderes. So, ich dachte mir, ach Mensch, ich bin in Görlitz geboren. So, meine Heimatstadt schreibt einen Kunstpreis aus. Und da dachte ich mir, Mensch, ne, machst du? So, und machst du auch jetzt mal nie so komplex, du weißt ja, wie Görlitz ein bisschen ist, sondern kommst physisch, kommst mit einem physischen Objekt, So, mach es auch richtig simpel, damit es genutzt werden kann von explizit Flinterpersonen, die darauf Diskussionsrunden abhalten können, beziehungsweise Performances. Als das Ganze dann direkt an der polnischen Grenze vor der Stadthalle in Görlitz stand, wurde mir nach 3 Tagen, wo das stand, gesagt, hier, bauen Sie das ab, das geht überhaupt nicht. So, also wir wollen uns jetzt mit Polen nicht verkacken, so, wir wollen das und das nicht, ist so, ist Kunst, es bleibt.
Also, das vielleicht nochmal hier für Ralf oder so, dafür sagt no? Leute, was zu sehen war? Oder,
das.
Wie die,
also, ich glaube, danach kommt noch ein Bild. Das ist einfach, also wirklich simpel. Es ist eine Treppe, es ist eine Tribüne mit Stühlen, die halt nach oben zeigen. Das Problem des Ganzen war einfach nur das Banner, was da dran hing. Auf dem Banner steht Prawa kobiet, also Frauenrechte, und auf der anderen Seite Abortion without Borders. Ich habe das bewusst so gewählt. Es sind natürlich, ich arbeite mit Film, Ausschnitte aus einer The Guardian-Doku, ist auch rechtlich alles abgeklärt mit denen, die haben mich dann auch unterstützt. Als dann dieses ganze Theater losging, dass ich verklagt wurde. Und es war bewusst gewählt, dass die Abortion Beczkranisch halt in die Richtung nach Deutschland zeigt und das Frauenrecht in Polen zeigt, weil ich eben nicht aus der Position handeln wollte, ach Mensch, ich bin die privilegierte Deutsche und ich gucke nach Polen, mir tut das alles so leid und sondern weil ich weiß, dass wir hier selber wahnsinnig Probleme damit haben. Und deswegen habe ich es auch explizit so da aufgebaut. Tja, ist dann verschwunden. Die Stadt Görlitz hat es geschafft, durch 2 Gerichtsbeschlüsse. Also ich bin in 2 Verwaltungsgerichte gegangen und habe gemeint, hier, das geht nicht. So, es gibt eine gewisse Form von Kunstfreiheit, selbst hier in Sachsen.
Was war denn die Anklage? Also wo ist denn der Anhaltspunkt? Erregung öffentlichen Ärgernis oder was? Oder?
Es ist übelst abstrakt. Es ist richtig abstrakt. Also es ist eigentlich ein Ding, was gar nicht funktionieren sollte. Weil es halt um Inhalt geht. Es geht nicht darum, dass das Kunstwerk nicht so aussieht, wie ich es angekündigt hätte. Dass es nicht so aussieht wie auf meiner Ideenskizze oder so. Es geht darum, dass fest gesagt wird, inhaltlich hat sich das Ganze so verändert. Aber jetzt überlegt doch mal inhaltlich. So, wer macht hier alles Kunst? So, müsst ihr manchmal eure Inhalte von euren künstlerischen Arbeiten erklären? So, natürlich. Weil manche Leute halt gar nicht wissen, was du dir dabei denkst oder so. Es ist so abstrakt, auf diesen Schuldfaktor Inhalt zu gehen, dass mir fast die Ohren weggeflogen sind. Ich habe vom Oberverwaltungsgericht in Sachsen auch kein Recht gekriegt. So, also ich wurde 2-mal sozusagen darauf hingewiesen, dass in meinem Fall Kunstfreiheit nicht zulässig ist, der Fall. Und dementsprechend ist dann Gott sei Dank das Kunsthaus Dresden mit ins Boot gekommen und hat gemeint, hier folgendes, ich weiß, es ist schwer, aber ey, du die Kosten zahlen musst für den Abbau und die Lagerung dafür, weil es natürlich auch, die müssen das ja ordentlich lagern, weil es ist ja Kunst, weil sonst könnte ich die Stadt Görlitz anzeigen, dass sie mein Kunstwerk zerstört haben und so weiter und so fort. Das ist super, super teuer. Das ist übelst teuer. Und deswegen hat das Kunsthaus Dresden das abgebaut und hier mit ins große sächsische Lager genommen, wo es auch leider im Moment immer noch liegt. Genau, ich bin so ein bisschen dran in einer anderen Stadt, also Frankfurt-Oder, auch an der Grenze zu Polen. Da ist ein linker Kulturbürgermeister, der davon mega begeistert ist und der gemeint hat, er würde es bei sich machen.
Hast du denn die Gage bekommen oder das Honorar? Ich weiß, auch
nochmal so ein Tipp, ne? Wenn ihr, also das klingt immer alles sehr schön. Hey, du kriegst für deine Idee 1000 Euro, du kriegst für die Umsetzung, und das hat mir dann auch erstmal jemand erklärt, 8000 Euro. Was ja schon mal ein großer Gap ist. Also es ist ja wirklich ein großer Gap. So. Habe ich mir aber damals nicht bei gedacht. Dachte mir so, ach geil, du kannst ja super viel geilen Stuff kaufen, super viel Holz, gerade zur Corona-Zeit, Holz ist teuer und so weiter und so fort. Ne? Also,
Du hast die Kohle erstmal bekommen.
Ich habe die Kohle erstmal bekommen. Ich habe nachweisbar wirklich alles ich habe natürlich hier wieder genetzwerkt, weil ich bin auch mit Holz und so Bohrmaschinen und ich wüsste nie, wie sowas wirklich halten kann. Habe ich natürlich wieder einen guten Freund, der auch tischlerisch sehr bewandert ist. Der hat mir das Ganze halt auch gebaut und konzipiert. Ursprünglich sollte es aus Beton sein. Die Stadt Görlitz wollte es nie aus Beton, deswegen habe ich es dann aus Holz gemacht. Auch so ein Punkt. Aber
Beton wäre leichter zum Einlagern.
Also alles ein bisschen wirdert. Ich muss immer noch eine große Lanze für die Stadt Görlitz brechen. Es ist eine tolle Stadt, weil die andere außerhalb von den städtlichen Institutionen andere Leute noch dort haben. Deswegen Görlitz ist top. Macht was in Görlitz, zeigt denen, dass Das wird
wahrscheinlich
da
ein bisschen Spaß.
Du musst es zurückzahlen dann im Endeffekt.
Ja, ich muss es zurückzahlen. Die Stadt Görlitz hat, wie gesagt, die Gerichtsprozesse gewonnen. Ich muss mit meinen und den Anwaltskosten, mittlerweile liegt das bei 15.000 Euro. Ich selber gehe aber immer noch dagegen vor. Es liegt jetzt der zweite Widerspruch vor. Wenn die Stadt den widerlegt, verklage ich die Stadt Görlitz.
Und es gibt ein Crowdfunding noch.
Es gibt ein Crowdfunding dafür. Das fließt alles in meine Anwältin, alles. Also jeder Cent hilft. Ich sag mir halt da auch immer, ich habe Bock, in Sachsen leben zu bleiben. Ich fühle mich ziemlich wohl hier. Ich habe Bock, hier zu arbeiten. Ich habe Bock, Kunst zu machen. So. Ich habe keinen Bock, mich vertreiben zu lassen oder Präzedenzfälle zu schaffen, dass andere junge Künstlerinnen explizit sagen, ich kann hier nichts machen. Ich kann und so weiter und so fort. Also es geht mir halt auch echt darum, dass kein Präzedenzfall so dastehen bleibt und dann Leute nichts mehr machen können, weil sich irgendwelche anderen deppischen Bürgermeister darauf beziehen können. Ja. So, das wäre das Dümmste. Deswegen, das wird bis zum Ende laufen und ich bin der festen Überzeugung, dass es gut endet. Punkt. Genau, also
ja.
Man muss ja an das Gute glauben, ne? Richtig. Als ich dann wirklich endlich, also dann letztendlich erfahren habe, folgendes, mein Kunstwerk wird dort nie wieder stehen, habe ich ein Digitalstipendium-Modul, kann ich auch nochmal an Leute empfehlen, weil ich glaube, die hauen das auch bald wieder raus. Der BBK schreibt Modul C und D Stipendien aus für digitale Vermittlungsformate. Die sind dotiert von bis zu 9.000 Euro und damit kann man schon mal handeln und auch ein bisschen leben. So, das ist nie wenig Geld. Und der BBK, der Bundesverband für bildende KünstlerInnen, und die sitzen in Berlin. Und wenn man da gute Ideen hat und so, kann man sich gerade was Digitalität und Vermittlungsformate angeht, immer an die wenden und kann nach Fördergeldern fragen, beziehungsweise sich für diese Digitalstipendien bewerben. Möchte ich auch nochmal vielen empfehlen, auch wenn es nie klappt, immer wieder machen, so wenn die das ausschreiben. Ist so. Genau, ich glaube auch bloß, dass ich das damals gekriegt habe, weil der Fall halt so krass durch die Presse gegangen ist, dass denen das peinlich gewesen wäre, mir dieses Stipendium halt nicht zu geben. So, ist halt Glück gewesen sozusagen. Ne, ist so.
Glück im Unglück.
Ja. Ja, also Glück im Unglück. Deswegen hatte ich dann die Möglichkeit, mein Kunstwerk nochmal als AR nachzubauen mit meinem lieben Freund Ulrich Klose da in der Ecke, der hat in Leipzig Medienkunst studiert. Und genau, der hat mir dann dabei geholfen, das Ganze zu basteln und zu bauen. Und jetzt könnte man sozusagen physisch vor der Stadthalle auch stehen und könnte das Handy hochhalten und würde sehen, wie sich Kulisse, also das Kunstwerk, wieder aufbaut. Aber natürlich noch mit einem Twist, mit dem Kontext, nämlich, dass da auch polnische Frauen ein Statement zu abgeben über Abtreibungen, sei es auf Polnisch mit deutschen Untertiteln. Und also ist noch so ein bisschen was in der AR mit dazugekommen, was den Kontext so ein bisschen klärt. Genau, und auch Telefonnummern, explizit, wo man sich hinwenden kann, wenn man Abtreibungen durchnehmen lassen will, unkompliziert und so weiter, was ja auch alles in Deutschland nicht so richtig erlaubt ist. Das Ganze funktioniert mit Ton. Das ist der Senat, der erzählt, dass Frauen kein Recht auf ihren Körper haben. Genau, also so habe ich sozusagen jetzt. Ja, also so habe ich es dann sozusagen also so ein Statement habe ich auf jeden Fall dagelassen. Ich bin nie ohne irgendwas da abgezogen. Es ist sozusagen immer noch da. Es existiert im digitalen Raum. Aber auch physisch diese Karte, wo hier oben auch drauf steht, es bringt nichts, Kunst zu verbieten, weil ich wurde ja selbst auf den Ausstellungsflyern zensiert. Was übelst schlimm ist. So, ich komme aus einer Familie von kommunistisch Verfolgten und das ist einfach übelst schlimm zu sehen, dass irgendjemand sich in Deutschland noch traut, Dinge, also Kunst zu zensieren. So, das war für mich ein absoluter Schock. Und ja, dementsprechend bin ich dann mit diesen Flyern auch ins Rennen gegangen, habe die an jede Kulturinstitution in Görlitz geschickt und denen, die mich natürlich unterstützt haben, habe ich auch welche geschickt. Genau. Wo dann halt auch drauf stand, auf Deutsch und auf Polnisch, es bringt nichts, Kunst zu verbieten.
Aber die rechtliche Lage ist ja nun, so wie ich das verstanden habe, dass die beiden Gerichte, es war beides mal ein Amtsgericht oder waren es
Das war einmal ein kleines Verwaltungsgericht, genau, bei Bautzen. Da hat meine Anwältin schon gesagt, na, da könnte sie schon sehen, weil die alle auch mit diesem Bürgermeister in Girls, der jetzt abgetreten ist, Gott sei Dank, gut vernetzt sind. Da sieht sie unsere Chancen relativ gering. Mhm. Sie hat aber gemeint, beim Oberverwaltungsgericht Sachsen haben wir eine Chance. Mhm. Sie war entsetzt, als das auch nie geklappt hat.
Ja, nur wie gesagt, die rechtliche Lage, wenn du jetzt sagst, du bist zensiert worden, wenn das jetzt nur der Stand der Dinge jetzt rein rechtlich gesehen, ja. Ist das halt Recht und Gesetz in Deutschland im Augenblick, ne, als Status. Egal wie betroffen oder wie berechtigt das natürlich ja. ist, aber so ist der Status jetzt gerade.
Ja.
Ne? Der ist ja letztendlich rein rechtlich, du musst jetzt weitergehen, das ist klar.
Richtig.
Ne? Aber solange, das ist immer so das Ding, ne? Solange wie es jetzt so entschieden ist, bist du nicht zensiert worden eigentlich. Sondern die Kunst war sozusagen in der Form nicht zu zeigen, ne? Weil eben andere Interessen verletzt wurden beispielsweise. Ich weiß ja nicht, glaube ich,
ja.
war. Nee, also genau, also würde ich nochmal vielleicht zur Aufklärung sagen, also wie ich es verstehe, es geht ja darum, das geht um vertragsrechtliche Dinge. Ne? Die sagen, wir haben ein Kunstwerk bestellt und die hat das anders geliefert.
Ja, ja,
deswegen ist das die ganze Debatte, die die führen wollen, völlig hat nichts mit Kunstfreiheit zu tun, sondern was, wenn sie eine Pizza bestellen, weil sie auch kein Brot haben.
Ja, nee, schon klar.
So, und das ist aber das Absurde, dass man dann Kunst als Dienstleistung bezeichnet, sehe ich so den Skandal. Kunst ist nochmal nie, was ich so bip im Internet bestelle, sondern da ist die ganze Komplexität von Vielfalt und Freiheit eingebaut. Und das sind, und die, glaube ich, schieben das immer auf diese...
Ja, aber es klärt sich ja wunderbar dann vielleicht eben durch solche Urteile, die dann eventuell revidiert werden müssen, im besten Fall, wenn du weitergehst, und wo dann halt plötzlich klar wird, die Lagen sind eben nicht so fest. Man muss gucken, wie, oder wo man hingeht. Oder wie du gerade sagst, wenn das da eben Filz ist, auf den untersten Ebenen, da hat es ja mit Gesetzen oder mit Gerichten dann auch nichts mehr zu tun. Ne?
Das ist ja dann das klingt halt extrem krass so, als wird quasi dieses... dieses Vertragsding, so dieser Sachverhalt als Vehikel genutzt, um letzten Endes trotzdem halt eine politische Intention sozusagen durchzusetzen. Und also ich meine, wie man sich dann quasi damit auch selber, also was auch immer für ein Narrativ sich damit selber ins Knie schießt, ist halt krass. Und also ich meine, finde ich es einfach nur gut, dass du da weiter dran bleibst. So, das,
die Problematik, ich weiß nicht, der kommt wahrscheinlich auch wirklich auch hin zum Polen, also natürlich als Nachbarstaat natürlich, ne, immer, die sind auf Messerschneide, oder?
Ja, das ist, also so wie ich sehe, das ist das Lustige daran, eigentlich argumentiert Görlitz immer für, das wollen die Polen nicht.
Das hat er zurückgenommen. Die polnische Sprecherin für das Bürgermeisteramt in Skorzelec hat sich geäußert und hat gemeint, nee, also wir haben hier auch... Kunstsachen und so weiter, wenn wir uns ganz schlimm finden, wenn Deutschland sich da einmischen würde oder wenn irgendjemand sich beeinträchtigt fühlt, wenn wir hier Kunst zeigen. Deswegen halten wir uns da vollkommen raus. So, und das war denen ihr Statement. Und danach hat sozusagen, ist ja bloß ein Mann gewesen, der sich da so hart gegen mich gestellt hat, ist wirklich so. Hat er dann argumentiert mit, ach naja, das war jetzt auch gar nicht sein Hauptargument, sondern er findet einfach nur frech, dass ich das gemacht habe. Und Frechheit muss bestraft werden.
Also, dass du abgewichen bist von deinem Entwurf oder mit deinem...
Der Vertrag wurde nicht erfüllt.
Ja, genau, sozusagen mit dem, dass der Vertrag nicht erfüllt wurde. Aber
war beidseitig interessanterweise. Weil ich meine, es war ja auch von der Görlitzer Seite erstmal viel, die dir gesagt haben, so der Entwurf, den du, der prämiert war, so, der ist eigentlich so von unserer Seite nicht umsetzbar, weil bla bla bla, wir keinen Platz finden, das so schwer als Beton zu bauen und bla bla bla. Du umkonzeptionieren musstest eigentlich, so wegen dem ganzen Ding, und sie deswegen dann hinterher kamen, so jetzt schaut es ja gar nicht mehr so aus.
Das ist das Ding, also ich habe halt auch kein wirklich großes Problem damit, wenn ich eine Idee habe, die halt einen Kontext hat, habe ich kein Problem damit, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du Liesel, das geht so nicht, oder Lisa, das geht so nicht, das müsste so und so, dann würde das so und so funktionieren. Da bin ich ganz offen. Also ich bin nicht dogmatisch, was sowas angeht. Hauptsache letztendlich ist irgendwie der Kontext erfüllt. Und deswegen war das für mich damals halt auch gar nicht wirklich dann von Relevanz, ob da jemand sagt, hier, jetzt bau das mal von Beton, wie du es geplant hast, was so viel billiger gewesen wäre, aus Holz. So, also da habe ich mir auch nie viel bei gedacht, aber letztendlich fällt mir genau das gerade vor Gericht auf die Füße. Das ist richtig krass.
Also darf ich kurz nochmal nachhaken, weil du sagtest ja, dass es um diesen Schriftzug quasi so oben ging. Also es ging nicht um Beton oder Holz, sondern es ging um diesen Schriftzug. Und was ging es denn jetzt? Also
Offiziell wurde nie gesagt, dass es um den Schriftzug geht, weil dann hätte man sich ja blamiert. Dann hätte man ja wirklich sagen müssen, dass man sich gegen Frauen und Frauenrechte stellt. Das wurde die ganze Zeit,
das ist doch das
nennen wir es mal, umlabert.
Also es wurde nicht benannt.
Es wurde umlabert.
Sondern die reine Provokation war das Holz und nicht.
Es ist richtig, regelrecht schon deppert.
Ja,
deswegen GoFundMe, man findet dich da, oder?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt dann gleich, glaube ich, dann auch wieder, wenn du, mach in Ruhe, aber wenn du quasi durch bist, dann unsere Mailingliste wieder auslegen. Das haben wir ja gestern fleißig gelernt, dass Mailinglisten auslegen sehr viel Sinn macht. Also auch für den Metaknoten, wer sich da noch nicht eingetragen hat, aber Interesse hat, der kann das machen. Und du kannst dann auch einfach was, dazulegen oder dass man sich sozusagen da eintragen kann oder was und eine Adresse da lassen, dass wir da alle irgendwie einen Punkt haben, wo irgendwie dir was zuschieben können oder was auch immer, wo man sich informieren kann oder, ja genau, also macht es auf jeden Fall.
Öffentlichkeit bringt halt auch immer sehr viel, ja. Also ich weiß, dass wenig Menschen, auch Leute, die ich kenne, halt echt wenig Geld haben, deswegen, also, aber Öffentlichkeit, darüber sprechen, so, und auch über die Situation hier gerade sprechen. Wir haben jetzt den aktuellen Fall, dass es in den Staaten ja auch wieder so schlimm ist, wo man sich an den Kopf greift und denkt, Alter, ihr geht zurück in die 70er, was ist denn bei euch los? So, furchtbarst. Also es ist kein Thema, was irgendwie versiegt. Und darüber sprechen, viel darüber sprechen.
Ich würde mal auf die Brüste zurückkommen.
Ja, komm auf die Brüste zurück, ein schönes Thema.
Es gab ja einen Durchbruch in Göttingen, jetzt im Freibad.
Da stimmt, das habe ich auch gelesen. Goldenes Göttingen.
Aber nur am Wochenende, wenn du da Mittwoch hingehst, hast du ein Problem. Aber wenn du da Samstag hingehst und deine Brüste mit nackten Brüsten schwimmst, hast du kein Problem mehr.
Denn es ist ja Samstag.
Aber auch der Lage eines Individuums, einer Person geschuldet, das eigentlich mal zu reißen soll.
Breast by breast sozusagen.
Aber Wochenende können wir alle nach Göttingen fahren.
Das reicht. Ist die Göttingen-Idee? Ist Göttingen weg?
Ja, das ist ein Stückchen.
Mist. Und darf man im Freibad ein T-Shirt tragen, wo Brüste drauf sind? Das ist ja das Bild, das geht dann auch nicht. Ne?
Da bist du ja nicht mehr vom Bademeister.
Das wird gehen.
Du kannst, eine Freundin von mir hatte auch so ein Projekt, die lebt in Berlin, Melo ist auch bildende Künstlerin, und die hat Brüste auf T-Shirts gedruckt.
Ja.
Genau.
Das geht.
Ja, aber mir ging es zum Beispiel auch explizit bei dem Screen-Ding drum. Ich kenne wirklich sehr, sehr viele auch KünstlerInnen und Freundinnen, die mit dieser Abstraktion sozusagen von Brüsten arbeiten und somit auch versuchen, dieses Gesetz irgendwie so ein bisschen auszuklinken, um Brüste zu zeigen. So. Und ich wollte das Original. Ich wollte den Screen, ich wollte das Original. Ich wollte nicht bemaltes, nicht ausgedrucktes, nicht. Ich wollte einfach so richtig schön das Original haben. Und,
das ist ja auch ein Abbild. Also es ist ja wiederum streitbar, was ist was. Ne? Also
das
ist
stimmt.
Ja auch wieder interessant, bestimmt medienrechtlich und so.
Es hat im Übrigen wirklich zu der Demo niemanden gejuckt. Es wirklich saß in der Bahn damit, also eine Freundin hat mich gefilmt, ich saß damit in der Bahn und es hat also nur positiv angesprochen worden, nur positiv. Niemanden hat das irgendwie auch nur annähernd entsetzt, gestört oder sonst irgendwas. Niemanden. So, wir hatten sogar ältere Frauen, die habe ich jetzt mal nicht auf die Fotos hier mit reingenommen, die das selber halten wollten und Fotos haben wollten und so weiter. Und auch mit so haben sie sehr, sehr schöne Exemplare. Och Mensch, und dödödö. Und also, nee, so wirklich. Also, das ist richtig, das war mit einer der so positivsten. Kein Stress, kein Terror, gar nichts. Die Leute, da fragt man sich auch, warum? Warum ist denn das jetzt so verboten? Also, das ist so eine Macke. Ja, weil Leute stört es nicht. So, und Kinder, denke ich mir auch so, warum dürfen die das nicht sehen? Eine Mutterbrust ist was Warmes, ist Geborgenheit, ist Nahrung. Hä? Warum dürfen das Kinder nicht sehen?
Gibt's da bestimmt doch mittlerweile Theorien oder medienwissenschaftliche Theorien darüber, die versuchen diese Frage, also warum ist das altes christliches Dogmatum, ist das also was... Warum ist es denn? Warum ist es denn so? Also, weil ich habe wirklich keine Antwort auf die Frage.
Ich glaube nicht, dass das medienwissenschaftliche Theorien sind. Ich glaube, das muss
ja, genau, oder sozial
wissenschaftlich betrachtet werden, woher dieser Blick kommt, woher die Gesetze kommen und Das und sowas gibt's so aber komplex, nicht. Das rauszufinden.
Ja.
Der Sven Hörnig, also der Anwalt, hatte irgendwie erzählt, dass auch also Porn, also Pornos, gibt es ja auch schon seit Angedenken der Zeit, seitdem es Bilder gibt, so, dass die da so ein bisschen auch mit reingespielt haben, weil das irgendwie sehr, sehr stark verboten war. Also so Pornos, das zählte halt und das durfte so auch nie veröffentlichen oder sonst irgendwas bis zu einer gewissen Zeit, bis das halt auch mit so unter Urheberrecht und keine Ahnung was fiel, also dann als normal angesehen wurde. Und es scheint daher zu kommen. Das scheint
also
wirklich.
Der Männerblick oder so, deswegen verboten, weil irgendwie der Reiz für die männliche Gesellschaft irgendwie zu stark ist oder so. Und die Richtung.
Ist da noch ein Unterschied zwischen
uns? Also, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, es ist eher so ein kulturelles Ding. Ich habe jetzt auch von einer Freundin gehört, die auch Sozialwissenschaft studiert, dass ihre Lehrerin meinte, die ist in Afrika gewesen und die hat sich da gut verstanden und ist dann irgendwie im Garten gewesen und hat irgendwie Unkraut gezupft und hatte halt einfach ein Kleid an und das ist halt hochgerutscht und man hat. Also die wussten nicht, was los war, also die hat einfach Unkraut gezupft und von einem auf den anderen Tag hat niemand mehr mit ihr gesprochen, bis sie das dann aus ihnen rauskitzeln musste, was sie denn jetzt gemacht haben. Und die haben gesagt, naja, du hast uns deine Knie gezeigt. Und das war halt wie Oberkörper frei, da keine Ahnung, vor Kindern tanzen halt, freie Knie. So, und ich würde es jetzt, bei uns ist es vielleicht eher dieses sexuelle Ding, aber vielleicht, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Aber ich denke, es geht schon eher so ein bisschen zurück auf dieses Christliche bei uns und dort hat das Knie vielleicht auch irgendwie eine ganz andere Bedeutung oder sowas. Was bei uns halt die Mutterbrust oder von der Heiligen Maria und die darf sie dir nicht angucken, ich weiß es nicht.
Das ist halt so, die ja auch immer barbusig da, also sehr oft
Heiligen. Ja, ich weiß nicht, ob das dann eher in Ordnung ist halt, aber dann halt, weil Afrikaner, gut, okay, es ist ja von Region zu Region anders, aber manche ist ja oben total normal und manche bedecken dann halt irgendwie was anderes.
Na, bei Maria geht das, weil es ein Heiligen ist.
Aber stimmt, ist halt da so, wird die Brust nicht sexualisiert.
Ich glaube, es ist halt so pseudo-säkularisiert quasi. Also da gibt es so ein Selbstverständnis sozusagen in unserer westlichen Welt, dass wir so aufgeklärt sind und so säkularisiert heißt es, glaube ich. Ja, das ist quasi Kirche oder Staat und selbst, dass alles schön getrennt ist. Und wenn du an Gott glaubst, kannst du das gerne machen, aber der Rest interessiert uns nicht. Und das ist halt einfach de facto nicht so. Also man sieht halt einfach, dass an der Stelle, man hat einfach, dass das halt einfach totaler Pustekuchen ist. Und ich glaube vielleicht, dass auch in anderen Kulturkreisen vielleicht, aber das weiß ich nicht, gar nicht so diese Behauptung existiert, so krass säkularisiert zu sein.
Ja.
Also weil vielleicht in vielen Kulturkreisen auch zum Beispiel eine muslimische Glaubensgemeinschaft viel auch mehr nach außen trägt. Das sind unsere Werte und wir leben halt danach und deswegen ist das so. Das kann man nochmal aus einem ganz anderen Sinne irgendwie, wie auch immer, finden so. Was es da für einen Aufklärungsbedarf gibt und was da vielleicht auch mit Frauenrechten sozusagen passieren muss, aber dass man bei uns halt so sagt, ja, wir sind so aufgeklärt und wir sind ja so free und es stimmt halt gar nicht. So. Aber
es ist ja schon ganz sehr europäische Sicht, ja. Weil du siehst so HandwerkerInnen-Autos mit so Werbung, mit so HandwerkerInnen, die so krasse Bohrmaschinen haben und dann haben die so krasse Bikinis an und so. Das ist halt auch, aber trotzdem hast du in der Öffentlichkeit das halt vielleicht nicht so zeigen. Aber ich weiß den Unterschied zwischen Erotik und Porno bei männlichen Geschlechtsteil. Und das sind 30 Grad.
Aha. Das ist geil. What the fuck? Hammer.
Ah ja.
30 Grad.
Also da
ist es gerade. Immer schön das Geodreieck dabei haben.
Ja, da ist das zumindest klar definiert.
Das ist klar, ich bin ganz
okay, aber wie gesagt, wir wollten ja nicht jetzt das Wort sozusagen entreißen, aber.
Ja, ich glaube, ich hab genug einen Abriss gebracht. Ja, genau, ich bin mega dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Ich war mega doll aufgeregt, weil ich weiß, dass hier sehr, sehr, sehr viele Leute sitzen mit unglaublich coolen, krassen Skills so. Und ich würde mich nicht als diese Person beschreiben, die diese Skills hat, sondern eher die sich immer dann so anfragt. Hier, folgendes, das könnte ja so sein. Hast du eine Idee oder so? Genau, deswegen.
Ich glaube, dass Ich glaube, den.
Ich muss noch mal sagen, schön, dass ihr da wart, dass ihr euch das angehört habt. Und,
vielen Dank. Dafür gibt es einfach mal einen Applaus.